Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Hallo Lothar.
Hallo Dominik.
Wir starten mit der Meldung des Tages. Voraussichtlich ab 9. Mai kehrt die Bundesliga zurück. War das jetzt sehr überraschend für dich heute? Hast du gehofft? Bist du voller Vorfreude? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Ich war aufgeregt, aber ich habe aufgrund ein bisschen persönliche Informationen, Kontakte schon auch vor 2-3 Wochen gesagt, dass wahrscheinlich die Bundesliga am 9. beginnt. Das war das Ziel. Und die DFL unter Christian Seifert ist hervorragend aufgestellt, ist nicht auch nur an sich denken, sondern sie denken an das Gesamte und sind wirklich wieder professionell vorgegangen, haben gute Doppelpässe gespielt mit der Politik und sind natürlich im Endeffekt, wie gesagt, auch was die Disziplin dann betrifft, unter diesen Voraussetzungen einig geworden, vielleicht ein bisschen früher, wie man vielleicht erahnen konnte, aber ich glaube, dass man eben, wie gesagt, bei der DFL einen klaren Plan hat, der auch die Politik überzeugt hat, der die Medizin überzeugt hat und deswegen freut sich natürlich jeder Fußballfan und vielleicht auch welche, die es noch werden wollen, dass der Ball wieder rollen soll. Am 9. Mai verabschiedet ist es ja noch nicht, aber es sieht gut aus.
Spannend wird auch noch sein, da hat sich Christian Seifert ja heute auch zu geäußert, morgen sitzen sie zusammen, ob jetzt ab dem 26. Spieltag, also da, wo ausgesetzt wurde, gestartet wird, oder am 9. Mai, das wäre ja der 33. Spieltag, wieder losgehen würde. Mir ist es eigentlich egal, ich freue mich drauf, dass es wieder losgeht. Wie siehst du das?
Ja, mir ist es nicht egal.
Okay.
Weil ich würde sagen, man sollte da anfangen, wo man aufgehört hat. Also 25. Spieltag ist ja noch gespielt worden, ne?
Genau.
Und der 26. würde jetzt der nächste sein mit dem Topspiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern. Und ich glaube, das wäre ja auch noch ein sensationeller Auftakt nach dieser ganzen Corona-Pause. Also ich würde es auch so weiter verfolgen, dass diese Spiele im Endeffekt so fortgeführt werden, wie sie am 14. März oder 13. März, es war ein Freitag, der 14. März wäre dann der große Spieler gewesen, Freitagabendspiele 13. März, genau so, wie sie aufgehört haben. Am 13. März, also fängt er gar nicht mit Dortmund an jetzt,
nee, oder? Union Berlin gegen Bayern wäre
ja, eben gewesen. Union Berlin gegen Bayern und dann eine Woche später das Derby in Berlin, so rum ist, ja.
Genau.
Also war ich ein bisschen falsch gelegen, weil ich hatte diese Länderspielpause im Kopf.
Ja,
die sollten so weitermachen, wie es dann am 13., 14. und 15. März aufgehört haben, wo sie nicht gespielt haben. Ich glaube, das wäre der richtige Einstieg und auch korrekt gegenüber der ganzen Planung, wie die DFL und die Leute des DFBs diese Bundesliga geplant haben.
Ja, das Derby hätten wir dann tatsächlich auch noch, Dortmund gegen Schalke. Das hätten wir an dem Spieltag noch.
Ja. Dortmund-Schalke, ja, eine Woche später dann das Berliner Derby und dann der nächste Spieler, dann wäre das Spiel nach dieser Länderspielpause, das wäre der 4. Mai, 4. April gewesen und das wäre dann der 28. Spieltag mit dem Topspiel Dortmund gegen Bayern. Ja, ich würde so weitermachen, ich würde jetzt nicht mit dem 33. Spieltag anfangen, aber wie gesagt, man blickt nicht dahinter, was dann alles noch sein sollte, aber ja, dann würde man ja wieder von vorne anfangen. Also ich würde sagen, ja, die Pause war und danach geht es so weiter, wie es vorher aufgehört hat.
Ja, wäre ja auch dann irgendwie rückwärts zu spielen, wäre ja auch irgendwie komisch, weil also würde ja auch irgendwie nicht gehen. Also
ja, ich würde es einfach so machen, aber wie gesagt, also ist viel passiert in den letzten Wochen und ich habe volles Vertrauen, das habe ich ja vorher schon gesagt, in die DFL unter der Führung von Christian Seifert, weil er ist ja nicht nur ein Fußballfachmann, ein Fußballkenner, ein Fußballversteher, ein Fußballfan, sondern er ist ja auch jemand, der das Gesamte im Griff hat, wie man in den letzten Jahren gemerkt hat. Und ich glaube, dass der deutsche Fußball gerade mit der DFL mit Christian Seifert wirklich das Große losgezogen hat, weil dann auch so eine Krise zu managen, das ist ja auch was man jemanden anrechnen muss und Christian Seifert ist dafür der geeignete Mann.
Wir haben natürlich zu dem Thema ganz viele Fragen bekommen, heute auch noch per E-Mail an zehner@herzdermannschaft.de. Ich versuche das mal so ein bisschen einzuordnen. Wir haben, also der eine Teil ist für Geisterspiele und möchte unbedingt, dass der Ball wieder rollt und dass zumindest dann Spiele im TV geschaut werden können. Und der andere Part, und das hielt sich tatsächlich so 50-50 die Waage bei den Fragen, plädiert dafür, dass Fußball ohne Fans im Stadion kein echter Fußball sei, um das mal jetzt so auszudrücken. Jeder fragt jetzt da nach deiner Meinung, Lothar. Vielleicht fangen wir mal damit an. Kannst du beide Seiten verstehen?
Ich kann beide Meinungen nachvollziehen, absolut. Aber der Fußball hat jetzt eine Pause gehabt und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich wieder anfangen. Erstens, weil es den Vereinen gut tut, nicht nur sportlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Es geht ja hier um einige Millionen an Fernsehgelder. Und wenn die Bundesliga noch eine längere Pause hat, weil es eben wegen dem Coronavirus nicht geht, mit Zuschauern zu spielen, dann würden viele Vereine in eine Situation kommen, die ihnen keiner wünscht. Deswegen, ich verstehe die Fans, dass sie sagen, Fußball ohne Zuschauer ist, wie schön man sagt, Suppe ohne Salz, ja, oder der Strand ohne Sand oder das Meer ohne Wasser oder sonst irgend auch was. Nein, es muss angefangen werden, wenn sich die Möglichkeit gibt, ob dann mit oder ohne diesen Kompromiss muss man eingehen, aber man wird natürlich auch dann irgendwann, wenn sich die Situation bessert, wird auch dann wieder die Zuschauer ins Stadion lassen. Das gehört natürlich dazu, aber aufgrund der Wichtigkeit aus wirtschaftlicher Situation heraus ist es enorm wichtig, dass jetzt die Bundesliga auch ohne Zuschauer bei Geisterspielen rollt. Und vielleicht müssen wir die ganze Saison noch durchspielen in diese Richtung. Es werden Großveranstaltungen abgesagt, das Oktoberfest ist auch abgesagt worden. Es ist eben vieles anders, aber auch die Fans, die sagen, okay, Fußball ohne uns, das ist kein richtiger Fußball. Ich gebe ihnen recht. Wir würden auch lieber aus dem Stadion heraus dann unsere Sendungen machen bei Sky. Ich als Fan würde auch lieber im Stadion sitzen, wie vielleicht zu Hause im Wohnzimmer. Aber ich habe mir schon viele Spiele auch im Fernsehen angesehen und ich muss sagen, es wird wieder Zeit, dass was passiert. Natürlich muss man sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass man dann eben leere Ränge sieht, wie beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund, das ich zum Beispiel live verfolgt habe. Es ist so, es ist nicht angenehm, es ist nicht der Fußball, den wir lieben, aber wir müssen einfach die Situation akzeptieren und müssen dann eben versuchen, Schritt für Schritt wieder in die Normalität zurückzukommen, wie es so häufig ist im Leben.
Mhm. Ja, und vor allen Dingen unter den Umständen dann eben auch die einzige Möglichkeit, überhaupt Fußball sehen zu können und dann eben vom TV. Ganz viele haben auch geschrieben, das ist ein Vertrauensvorschuss, eine große Verantwortung für die Spieler, für die Vereine und sie hoffen, dass sie dann wirklich der Vorbildfunktion diesmal gerecht werden. Siehst du das ähnlich? Also hängt da jetzt auch enormer Druck auf den Spielern und auf den Vereinen, dass da nichts passiert und man sich entsprechend auch gemessen verhält?
Ja, die Vereine sind jetzt erstens mal gefordert, den Spielern klarzumachen, dass sie im Endeffekt eine Möglichkeit haben, hier auch den Fußball in einer Vorbildfunktion zu rücken, dass sie eben auch diese ganzen Tests mitmachen, dass sie vielleicht diese Trainingslager mitmachen. Ich weiß nicht, was alles dann an Vorschriften kommt, dass man sich eben rechtzeitig trifft, dass man eben vielleicht dann weniger wieder zu Hause ist. Man war ja jetzt genügend zu Hause. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass die Spieler ist darf nichts passieren. Und wenn der Fußball als Vorbild vorausgeht, dass jetzt alles gut läuft, dann kann es auch für andere der Weg sein, den man gehen muss, eben mit Disziplin, ja, wieder ins normale Leben zurückzukehren.
Ja, absolut. Lassen wir es einfach dabei, weil wir werden ja morgen auch noch dann weitere Entscheidungen mitgeteilt bekommen, wenn die DFL mit Christian Seifert darüber getagt hat. Und dann werden wir darüber wahrscheinlich beim nächsten Mal sprechen. Wir haben ja dann noch zweimal, wo wir noch füllen können, bis wir dann wieder über die aktuelle Bundesliga-Spieltage sprechen können. Von dem her haben wir da noch genug Stoff. Ein weiteres aktuelles Thema sind die ganzen Vertragsverlängerungen, Verhandlungen. Du hast heute in deiner Kolumne auf skysport.de schon hinlänglich was zu Neuer gesagt. Da brauchen wir jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen. Müller verlängert, Alphonso Davies auch noch verlängert heute bis 2025. Klarer Schritt, oder? Den Jungen zu binden nach der Leistung, absolut sinnvoll.
Ja, absolut. Junge Spieler, die ihre Leistung bringen, müssen immer mit langfristigen Verträgen ausgestattet sein. Viele Vereine haben das ja vergessen. Ich denke da vor allem an Schalke 04, die ja viele junge Spieler, die mit einem hohen Marktwert eigentlich gehandelt worden sind, dann ablösefrei gehen haben lassen müssen. Und natürlich Bayern München ist eine andere Adresse und Alphonso Davies hat eine Riesensaison bisher gespielt und es war klar, dass man mit so einem Spieler nicht nur verlängert, sondern dass man ihn eben dann auch das Gehalt so ein bisschen anpasst an einen Spieler, der Top-Leistungen gebracht hat.
Mhm. Kommen wir zu weiteren Fragen, die tatsächlich thematisch komplett bunt gemischt sind. Von Simon, wenn du für Sky bei Topspielen bist, auf welche Spieler freust du dich am meisten, wenn du sie live sehen kannst?
Eigentlich freue ich mich auch mal auf Spiele, die jetzt nicht unbedingt den Namen haben, dass Schalke 04 gegen Dortmund spielt, ja, oder Bayern München gegen Leverkusen oder München-Gladbach gegen Leipzig. Ja, das sind natürlich die Top-Spiele, das sind die Highlights, das sind wahrscheinlich die besten Mannschaften, die besten Spieler und so weiter und so fort. Aber ab und zu hat man auch bei Spielen, wo man vielleicht gar nicht so viel erwartet. Union Berlin habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, auf die Atmosphäre da in der alten Försterei. Die hat mich schon mal nicht enttäuscht. Dann die Spiele, die ich dort gesehen habe. Ich war jetzt zweimal dort. Es waren die zwei Heimspiele gegen Borussia Dortmund und ich glaube auch Borussia Mönchengladbach zweimal der Tabellenführer. Oh nee, Hertha BSC Berlin war es. Ja, also ich glaube, ja. Immer tolle Spiele, immer tolle Atmosphäre, immer auch Überraschungen. Und man lernt dann auch mal Spieler so ein bisschen kennen oder sieht sie dann auch live im Stadion, von denen man eigentlich vielleicht gar nicht diese Leistung erwartet hat oder diesen Einsatz oder diese Energie oder diese Ausstrahlung. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, es muss immer jede Woche Dortmund gegen Bayern sein oder umgekehrt. Nein, es kann auch mal Union gegen Hertha sein, weil das war natürlich auch so ein Derby in Berlin, wo man lange drauf gewartet hat, der Osten gegen den Westen. Aber ich kann mich immer noch daran erinnern, an ein Spiel, es war vor schon lange her, 6, 7 Jahre, da hat gespielt der SC Freiburg gegen FC Nürnberg. Der FC Nürnberg damals in der Bundesliga, also lang, lang ist es her. Und es ist 3-2 für Freiburg ausgegangen. Es hätte auch 8-8 ausgehen können. Also es war nicht so taktisch und wir mauern, sondern beide wollten nach vorne spielen und so weiter. Und es war ein ganz tolles Fußballspiel. Natürlich kennst du die Spieler nicht so wie die des FC Bayern oder Borussia Dortmund. Auch ich muss dann ab und zu mal nachschauen, wo kommt er her, aus welchem Land kommt er her, wie wird der Nachname ausgesprochen, also sind da dann teilweise auch Zungenbrecher dabei, aber trotzdem, also für mich ist jedes Live-Spiel eigentlich ein Highlight und es kann mal auch so sein, dass es nicht unbedingt in der oberen Tabellenhälfte stattfinden muss, wie gesagt Champions League oder Europa League Plätze, sondern es kann auch mal ein Spiel sein, wo vielleicht zwei Mannschaften, die nicht so traumhaften Fußball spielen, das erwartet man ja dann auch gar nicht, aber trotzdem positiv überrascht wird. Ich bin positiv überrascht worden vor ein paar Wochen. Da hat Fortuna Düsseldorf zu Hause gespielt. Die haben zwar dann gegen Borussia Mönchengladbach verloren, aber 60, 70 Minuten unter Rösler ganz anderen Fußball gespielt wie unter Funkel, offensiv, attraktiv, nach vorne, gute Ballpassagen gehabt. Ja, und das ist dann wieder schön für mich, so überrascht zu werden.
Heißt es auch, dass es gar nicht diese großen modernen Fußballtempel München, Dortmund, Gelsenkirchen sein müssen, sondern auch einfach die Stadionatmosphäre an sich dann toll ist?
Ja, die Stadionatmosphäre, also München ist natürlich ein Fußballtempel, aber wir wissen ja, die Atmosphäre im Stadion ist nicht so wie zum Beispiel, nicht nur in Dortmund, sondern gehen wir mal nach Frankfurt, gehen wir mal nach Köln, Werder Bremen, immer tolle Stimmung, Union Berlin, ich habe es gerade schon gesagt, also tolle, kleine, atmosphärisch, ja, super Stadion und da habe ich jetzt auch das eine oder andere ganz sicher vergessen. Borussia Mönchengladbach, immer eine gute Atmosphäre. Leverkusen ein bisschen weniger, aber wie gesagt, es gibt Stadien, die auch ein bisschen kleiner sind, wo jetzt nicht so im Mittelpunkt stehen, aber Bremen ist immer ausverkauft, immer eine positive Atmosphäre. Sie stehen immer wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft, dass man weiß, dass in Dortmund 80.000 den BVB anfeuern und dass Dortmund zu Hause eine super Serie hat, dass sie sich da auch von den Fans, von der Fangemeinschaft tragen lassen zum Erfolg ist irgendwie, das weiß man. Ja, bei Schalke weiß man es auch. Ja, das ist auch eine Einheit, wenn alles funktioniert. Aber es gibt auch andere Mannschaften und andere Clubs. Ja, die Freiburger, ganz anderes Publikum, ein bisschen zurückhaltend. Aber wenn es dann angeht, dann sind die auch voll hinter ihrer Mannschaft, weil sie wissen, dass sie nur zusammen diese Ergebnisse erzielen können, die sie bisher erzielt haben. Mhm.
Dazu passt die nächste Frage von einem Zuhörer. Wie war früher die Stimmung im Stadion im Vergleich zu heute?
Schlechter, weil der Fan war erstens mal weit entfernt gesessen und wir hatten natürlich auch nicht die Zuschauerzahlen wie heute. Natürlich war sie schlechter, völlig normal. Olympiastadion, 50 Meter vom Platz entfernt, waren dann die ersten Zuschauer gesessen. Natürlich auch eine tolle Atmosphäre, wenn das Stadion ausverkauft war. Aber wie häufig war es ausverkauft? Die Allianz Arena, glaube ich, war seit Beginn 2004 bisher zweimal nicht ausverkauft bei Pflichtspielen. Also ganz anders natürlich, aber ich freue mich für die Spiele heute. Ich freue mich aber auch für die Fans, weil natürlich ein anderer Komfort da ist. Die Stadien sind überdacht. Ist es eine Rasenheizung da? Es wird alles getan, dass im Endeffekt das Ganze ja durchgespielt werden kann, auch bei 20 Grad minus und bei Regen und bei Schnee. Früher sind halt noch Spiele abgesagt worden oder ist auf 20 Zentimeter Schnee gespielt worden, wo alles praktisch unregulär zugegangen ist. Und natürlich ist es viel schöner heute in so modernen Stadion, wenn die Zuschauer so eng am Platz sitzen, die jungen Zuschauer kennen das ja gar nicht mehr mit einer Laufbahn. Außer in Berlin und Nürnberg gibt es auch noch eine Laufbahn. Und da muss ich schon wieder lang nachdenken, um die nächste Laufbahn zu finden. Aber mittlerweile sind die Stadien natürlich toll und auch vom Service, von den Anfahrtswegen und auch von der Überdachung her. Das ist natürlich alles zeitgemäß und ich glaube, Deutschland hat da auch richtig profitiert durch die Weltmeisterschaft 2006, die ja bei uns stattgefunden hat. Und da haben natürlich viele Vereine, unter anderem auch Bayern München mit der Allianz Arena, richtig nachlegen können, beziehungsweise sich was für die Zukunft aufgebaut, was Stadion betrifft. Und ganz toll und war natürlich eine Riesensache, dass Franz Beckenbauer diese Weltmeisterschaft nach Deutschland gebracht hat mit seinen Helfern, dass eben auch die Vereine profitiert haben davon.
Mhm. Wie war die Stimmung im San Siro dann im Vergleich zu Olympiastadion zum Beispiel?
Ja, war schon ein bisschen anders. Ne? Erstens mal mehr Zuschauer, zweitens mal näher und natürlich dann der Italiener heißblütiger wie der Münchner, würde ich jetzt sagen. Ja, der Münchner ist dann doch schon ein Teil, die im Stadion sind. Die sind dann schon ein bisschen zurückhaltender, die in der Loge sitzen. Natürlich bringen die das Geld. Natürlich hat es da auch ja schon Diskussionen gegeben an einer Mitgliederversammlung.
Denkwürdig.
Denkwürdig, Uli Hoeneß. Und natürlich waren auch mehr Stehplätze früher. Ne? Das war dann, wenn das Stadion dann voll war, dann war da schon eine richtig gute Atmosphäre, auch in Deutschland in den Stadien. Aber die mussten voll sein, die Stadien. Und wie gesagt, es hat ja auch früher schon das eine oder andere engere Stadion gegeben, ohne Laufbahn. Ich zum Beispiel in Mönchengladbach 5 Jahre, Bökelbergstadion, legendäres Stadion mit großen Erfolgen, große Spieler. Ja, und wenn das mit 32.000, 33.000 ausverkauft war, dann war da natürlich eine Riesenstimmung, vor allem in der Nordkurve, wo die Hardcore-Fans gestanden sind unter der Anzeigetafel. Ja, da sind dann schon, sagen wir mal, wirklich Spiele gelaufen mit einer Stimmung, die man sich gewünscht hat und die auch einen gepusht hat. Aber wie gesagt, heutzutage natürlich alles ein bisschen besser.
Mhm. Kommen wir zu zwei Fragen von Pascal. Die erste, passt zu Italien, wie war Trapattoni als Trainer?
Er ist sehr ins Detail gegangen. Ja, gerade mit Inter Mailand haben wir sehr viel Erfolg gehabt, Meisterschaft gewonnen, UEFA-Pokal gewonnen und in seiner Landessprache konnte er natürlich gerade den Spielern, die dann auch Italienisch verstanden haben, und es waren ja damals Jürgen war von Anfang an im Italienischen drin, Andi und ich haben vielleicht 2-3 Monate gebraucht, Jürgen hat sich ja anders vorbereitet, aber wenn einer Italienisch verstanden hat, dann hat man, wie ähnlich bei Franz Beckenbauer, von seinen Lippen abgelesen. Er hat ein großer Trainer mit Riesenerfolgen, mit Riesenspielern vorher zusammengearbeitet. Und es war jemand, der wirklich ins kleinste Detail gegangen ist. Er war im taktischen Bereich, war er top, gerade was die Defensive betroffen hat. Er hat, wie gesagt, mit der Defensive viel gearbeitet, hatte auch so ein bisschen den Catenaccio bevorzugt, nicht das offensive Spiel, obwohl er natürlich Platini, Bonnier gehabt hat, Karl-Heinz Rummenigge gehabt hat, er hat ja riesen Stürmer auch gehabt, er hat riesen Mannschaften trainiert, aber in erster Linie musste bei ihm die Abwehr stehen, also die Null musste stehen, wie bei Hub Stevens bei Schalke, aber natürlich hat er auch dann uns ein bisschen die Freiheiten gegeben, nach vorne Fußball zu spielen, weil vorne muss man ja Tore schießen, wenn man auch Erfolg haben will, und er hatte Erfolg gehabt mit den großen Mannschaften, mit denen er zusammengearbeitet hat.
Mhm. Die zweite Frage von Pascal, dein Lieblingsort in Italien?
Ja, ich würde jetzt schlecht wegkommen, wenn ich es nicht sagen würde, Mailand. Ne? Ja, es waren ja nicht nur die Erfolge mit Inter Mailand, sondern es war ja auch später 1990 die Weltmeisterschaft, wo wir auch 5 Spiele in Mailand hatten. Und das war ja dieses San Siro-Stadion, das war ja mein Wohnzimmer. Da fühle ich mich heute noch wohl, wenn ich da hinkomme. Ja, auch der Empfang. 30 Jahre später ist ja wie, wenn du gestern noch gespielt hast. Also der Italiener vergisst jemanden nicht, der für den Verein beziehungsweise auch für die italienische Liga Top-Leistungen gebracht hat, Top-Erfolge gehabt hat mit seinen Mannschaften. Und wie gesagt, wenn ich heute ins San Siro-Stadion laufe, dann gibt es nach wie vor, ja, ich würde nicht sagen vom ganzen Stadion, aber vom Großteil nach wie vor Standing Ovation. Und das ist natürlich eine Sache, die einen sehr schmeichelt und einen sehr nahe kommt und einen auch sehr mitnimmt im positiven Sinne.
Die letzte Frage von Yvonne. Du bist ja schon häufig in Dubai gewesen. Machst du in Dubai am liebsten Urlaub?
Ja, ich bin gerne in Dubai, weil es am einfachsten auch zu erreichen ist. Keine Umsteige, nur 2, Maximum 3 Stunden Zeitverschiebung wegen Winter- und Sommerzeit. Direktflüge, wie schon gesagt. Du hast eigentlich sicheres Wetter. Du hast gute Restaurants, du hast guten Service und gute Hotels. Und von dieser Seite her bin ich sehr häufig in Dubai, aber es gibt natürlich auch noch andere Flecken, wo ich gerne hinfahre. Im Sommer braucht man sowieso nicht nach Dubai, da bleibe ich am liebsten in Europa. Ich habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen so in Kroatien verliebt. Tolle Küste, tolles Meer, tolles Essen, sympathische Leute, deutschfreundlich. Und ich glaube, die deutsch-kroatische Freundschaft, die weiß man, weil viele Kroaten sprechen auch Deutsch. Also das muss ich wirklich sagen, dass mich das so ein bisschen fasziniert hat, wo vorher immer so Spanisch und Italien im Vordergrund gestanden ist, muss ich sagen. Vielleicht auch durch die Nähe, die ich aus von Budapest nach Kroatien habe. Ich bin in 4 Stunden, bin ich am Meer, ist da so eine heimliche Liebe entstanden.
Okay, dann lass uns mal von Kroatien bzw. von Dubai nach Frankreich kommen. Wir haben in der letzten Folge bei der WM 98 aufgehört, deine 5. WM-Teilnahme. Und ich habe natürlich, weil ich sehr gut vorbereitet bin, nachgeschlagen, weil wir haben ja noch einen Nachtrag zu liefern, wer denn dieser mexikanische Torwart war, der auch 5-mal an einer WM teilgenommen hat.
Ja, der war aber 98 nicht mehr dabei. Der hat in den 50er Jahren gespielt.
Natürlich. Ja, das wollte ich ja gerade hier schön darbieten, schön erklären, dass der von 1950 bis 1966 teilgenommen hat. Das heißt, deswegen, ich konnte den ja gar nicht kennen. Das ist jetzt meine Entschuldigung. Aber er hieß Antonio Carvajal.
Ja. Jetzt, wo du mir den Namen sagst, fällt er mir auch wieder ein, ja.
Ja.
Aber ich habe generell ein schlechtes Namengedächtnis, deswegen, wie gesagt, also ich wusste, dass er diese 5 Weltmeisterschaften gespielt hat. 70 war er nicht mehr dabei und 70 war er die Weltmeisterschaft in Mexiko, wo Deutschland Platz 3 erreicht hat, wo sie im Spiel um Platz 3 gegen, soviel ich weiß, gegen Uruguay 1-0 gewonnen haben. Im denkwürdigen Spiel gegen Italien ausgeschieden, da war er dann nicht mehr dabei, aber ja, er hat 5 Weltmeisterschaften gehabt.
Weißt du denn, oder glaub, wenn wir dabei bleiben, jetzt hier völlig unvorbereitet, wer könnte denn, wahrscheinlich Messi und Ronaldo, könnten ja bei der WM 2022 in diesen elitären Kreis der 5 WM-Teilnahmen aufschließen? Würde ja Sinn machen. Also 4 haben sie auf jeden Fall.
Die haben es verdient, die beiden, weil die haben sehr viel für Fußball gemacht. Und ich sage, ich gönne auch eine 6. Weltmeisterschaft. Wenn er schafft, dann ist es natürlich was ganz Großes. Aber wie gesagt, es ist lange Zeit auf hohem Niveau zu spielen, auch gegen die jüngere Generation dann sich durchzusetzen. Und ja, ich glaube schon, dass der eine oder andere Spieler noch erreicht. Und irgendwann wird es einen Spieler geben. Ja, wenn es auch aber da musst du halt 40 sein und da musst du vor Verletzungen verschont
Ja.
bleiben. Du musst crazy sein, du musst motiviert sein. Ja, du musst deine Leidenschaft nach wie vor und das Feuer haben, das dich antreibt. Könnte ich mir beim Ronaldo sogar vor Messi vorstellen, weil er zeigt auch immer wieder, dass er diesen Ehrgeiz hat, dass er sich weiter reinhängt, auch im Training. Obwohl, ich glaube, das wird Messi auch tun. Aber ich traue dann Ronaldo, ist eher zu wie Messi, dass er die 6. Weltmeisterschaft spielt. Aber herzlichen Glückwunsch erstmal, wenn Sie die 5. erreichen und dann, wenn auch einer die 6. schafft, dann Hut ab.
Ja, das wäre dann 2026. Aber ja, Ronaldo wäre es auf jeden Fall zuzutrauen. Und wenn nicht, ist es bestimmt wieder irgendein mexikanischer Torwart in irgendein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten. Wie angesprochen.
Ja, von den vier Spielern, wo du gesagt hast, sind ja zwei Mexikaner dabei, haben wir jetzt gesprochen letztes Mal schon.
Marquez, genau.
Ja, und Marquez, der Innenverteidiger, der aber, glaube ich, bei der letzten WM sogar im defensiven Mittelfeld ein paar Mal gespielt hat. Mhm. Ja, zwei Mexikaner, ein Italiener und ein Deutscher.
Ja. Genau. Und kommen wir zu 98. Mit welchen Erwartungen bist du in das Turnier gegangen?
Ja, wir haben ja über die Geschichte schon gesprochen, wie ich da noch dazugekommen bin. Und natürlich wollte ich jetzt nicht da sagen, ich bin jetzt nominiert worden und dann bin ich mit einem Bankplatz zufrieden. Natürlich wollte ich spielen. Es war ein gutes Bundesliga-Jahr vorher. Und ja, eigentlich habe ich gedacht, Berti Vogt nimmt mich mit und steht von Anfang an zu mir. Beim ersten Spiel war ich noch auf der Bank gesessen, beim zweiten bin ich dann in der Halbzeit reingekommen, haben gegen Jugoslawien gespielt, war 1-0 für Jugoslawien gestanden und die deutschen Fans haben mich dann im Stadion im Endeffekt gefordert, kurz vor der Halbzeit, weil wir wirklich kein sehr gutes Spiel gemacht haben bis dahin. Und dann habe ich aber auch in der zweiten Halbzeit nicht viel beigetragen. Der Endstand war dann 2-2 und von diesem Spiel habe ich dann die nächsten drei Spiele jeweils 90 Minuten durchgespielt. Was habe ich erwartet? Natürlich wollte ich spielen und natürlich hätte ich auch ein besseres Ergebnis erwartet als ein Viertelfinalausscheiden gegen Kroatien.
Mhm. Kroatien war irgendwie auch die Überraschungsmannschaft dieser WM.
Ja, nein, die hatten eine tolle Mannschaft. Ja. Also da waren schon große Spieler drin, die auch dann diese Qualität und dieses Niveau gehabt haben, wie 4 Jahre vorher, wo wir auch gegen Bulgarien ausgeschieden sind. Balakov, Stoichkov, Lechkov, alles Fußballlegenden. Ich habe jetzt ganz sicher den einen oder anderen vergessen. Aber trotz alledem, Kroatien hat man ja auch letztes Jahr wieder, vor 2 Jahren gesehen, Weltmeisterschaft ins Finale gekommen. Ja. Der kroatische Fußball hat den Deutschen immer Schwierigkeiten gemacht. Da hatten auch andere deutsche Nationalmannschaften ihre Probleme damit. Und wie gesagt, das war eine gute Mannschaft. Aber ich glaube sogar, dass wir meiner Meinung nach gar nicht so schlecht gespielt haben, wie das Ergebnis zum Schluss war, sondern wir sind dann 1-0 zurückgelegen, kurz vor der Halbzeit Christian Wörns, eine rote Karte, 1 Minute später das 0-1 bekommen. Und dann haben wir eigentlich 25 Minuten mit einem Mann weniger uns viele Chancen herausgearbeitet, haben mehr Ballbesitz gehabt, waren mehr in der Offensive und haben trotzdem Unterzahl. Eigentlich waren wir den 1-1 näher dran wie die Kroaten im 2-0. Und dann so in der 80. Minute haben wir All-In gespielt, sehr offensiv. Und dann haben uns natürlich die abgezockten Kroaten dann noch 2 Kisten gegeben in den letzten 10 oder 15 Minuten. Und deswegen auch dann das frühe Ausscheiden. Natürlich mit einem Mann weniger gegen Kroatien und dann kurz darauf 1-0 in den Rückstand geraten, ist schwierig, so einen Spieler noch zu drehen.
Hat nicht da Davor Šuker auch ganz groß aufgespielt?
Davor Šuker, ja, genau, richtig. Davor Šuker hat es 1-0 gemacht hat eine riesen Zeit damals gehabt, wo er gespielt hat, sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei seinem Club. Und es waren sehr gute Spieler dabei.
Mhm. Verlieren tut jetzt grundsätzlich keiner gern, aber ist eine Niederlage, vielleicht mal eine grundsätzliche Frage, was mich interessieren würde, für dich leichter zu akzeptieren gewesen, wenn man weiß, man hat alles gegeben, aber der Gegner kann eben auch Fußball spielen und war an diesem Tag dann eben besser? Ist das dann doch einfacher zu akzeptieren oder egal, ist einfach scheiße?
Es ist immer scheiße, aber trotz alledem, wenn man weiß, dass man eigentlich mehr herausholen könnte, dann wie 1994 beim Ausscheiden gegen Bulgarien, das konntest du nicht entschuldigen, das konntest du auch nicht akzeptieren, auch wenn die Bulgaren gute Spiele hatten, aber wir haben unsere Leistung nicht abgerufen und deswegen, wir sind 1-0 in Führung gegangen und haben dann eigentlich das Spiel noch aus der Hand gegeben, weil bis dahin Bulgarien gar keine Chance gehabt hat. Also da war mir selber schuld und das musste ich ärgern. Das geht nicht. Kroatien war dann mit einem Mann weniger, wie gesagt, ich habe es gerade schon ein bisschen Anführungszeichen schön geredet, aber es war wirklich so, dass wir dann eine halbe Stunde zumindest Charakter gezeigt haben, um uns mit einem Mann weniger gegen diese Niederlage zu wehren. Dass es dann so gekommen ist, aufgrund der Situation, aufgrund der Gegebenheiten, wie gesagt, es war ja eigentlich ein Doppelschlag, die rote Karte und gleich darauf das 0-1. Und da haben wir uns vielleicht nicht ganz erholt. Wir sind gut ins Spiel gekommen in der zweiten Halbzeit, aber wie gesagt, zum Schluss, wir waren eben dann nicht kaltblütig im Ausnutzen der Torchancen, die wir uns herausgespielt haben. Und die Kroaten haben es dann im Endeffekt ja souverän und clever nach Hause gespielt.
Mhm. Aber du kannst akzeptieren oder konntest akzeptieren, wenn eine andere Mannschaft besser ist und das Spiel eben verloren ging. Das ging
ja schon. Absolut. Ja. Wusste ja. Also Niederlagen gehören ja dazu und aus Niederlagen lernst du. Und wenn andere Mannschaften besser sind, dann musst du eben im Endeffekt das akzeptieren, beziehungsweise musst du auch den Gegner nach dem Spiel gratulieren. Mhm.
Hast du anschließend darüber nachgedacht, aus der Nationalmannschaft zurückzutreten?
In dem Moment nicht, weil ich war eigentlich gut dabei und habe dann auch in München weiterhin meine Leistungen gebracht. Und Erich Ribbeck ist ja dann Nationaltrainer geworden nach Berti Vogt, nachdem er zurückgetreten ist oder beurlaubt worden ist. Ich weiß gar nicht, wie es war. Mhm. Aber trotz alledem, Erich Ribbeck hat dann mit mir gesprochen, wollte unbedingt, dass ich weiterhin dabei bleibe. Und es hat immer Spaß gemacht, in der Nationalmannschaft zu spielen. Also es war immer eine Ehre für mich und war auch dann in keiner schlechten Form in den nächsten 2 Jahren, nur kurz vor der Europameisterschaft, wo wir dann auch in der Vorrunde schon ausgeschieden sind, habe ich mir nur eine Verletzung zugezogen und bin eigentlich nie richtig fit geworden über das Turnier hinweg und habe im Endeffekt die 3 Spiele zwar gespielt, aber nie an der Leistungsgrenze, die ich von mir selbst erwartet habe und war vielleicht auch dann ein Grund, dass ich aufgrund meiner Leistung und dieses ganze Drumherum, das war auch, wie ich schon mal vorher erzählt habe, es kommt immer so ein bisschen auf den Teamspirit an. Das war keine Einheit bei der Europameisterschaft 2000. Ich war nicht fit. Das waren natürlich dann Gründe vielleicht auch für das frühzeitige Ausscheiden. Mhm.
Lass uns doch ein Jahr nach vorne springen zu den Bayern, weil da kam ja auch ein neuer Trainer mit Ottmar Hitzfeld. Wie waren die ersten Gespräche mit ihm?
Mit Ottmar hat man sich verstehen müssen. Er war ein Trainer, der klare Entscheidungen getroffen hat, der aber auch mit den Spielern gesprochen hat und nicht irgendwo jemanden so ein bisschen in der Ecke gestellt hat, sondern es war ein Trainer, der eine große Ausstrahlung gehabt hat, der große Erfolge vorher erzielt hat mit Borussia Dortmund und er war eine absolute Persönlichkeit, eine Respektperson und mir hat die Zusammenarbeit mit Ottmar Hitzfeld sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
In der Bundesliga seid ihr ja in dem Jahr auch Meister geworden. Auch wenn es schmerzt, aber lass uns ganz kurz über Champions-League-Finale sprechen, das gehört ja jetzt auch irgendwie dazu. Wenn du das Spiel irgendwie nochmal durchgehst, ja, müssen wir sich im kleinsten Detail sagen, aber vielleicht, was ging da ab? Also wie empfindest du das jetzt so rückblickend da drauf? Also kannst du sagen, okay, sicher geglaubter Sieg und kurz vor Schluss, ist es einfach passiert?
Ja, ich würde sagen, 90 Minuten klar die bessere Mannschaft, viele Möglichkeiten gehabt, das zweite Tor nachzulegen, Postenschüsse gehabt, natürlich auch nicht das notwendige Quäntchen Glück und dann vielleicht im Glauben des sicheren Siegers, weil Manchester United hatte während der gesamten 90 Minuten, also normale Spielzeit, eigentlich keine richtigen Chancen und Oliver Kahn hatte eigentlich einen ruhigen Abend in Barcelona und dann kamen natürlich die 2 Eckbälle in der Nachspielzeit und diese 2 Eckbälle, kann man besser verteidigen, muss man besser verteidigen, hätten vielleicht gar nicht stattfinden dürfen oder hätten, weil wir einfach von hinten gar nicht mehr rausgespielt haben, viele Fehler gemacht, nicht nur bei den Eckbällen, sondern im Vorfeld, wie die Eckbälle zustande gekommen sind und vielleicht war die Konzentration nicht mehr da und Manchester hatte nichts mehr zu verlieren, hat dann eben bei den Eckbällen schneller geschaltet, war wacher und hat uns im Endeffekt den sicher geglaubten Titel aus den Händen gerissen und war natürlich eine bittere Niederlage. Die jüngere Generation weiß, wie Bayern München ihr Champions League-Endspiel zu Hause verloren hat gegen Chelsea. Okay, und im Endeffekt, glaube ich, war es ähnlich schlimm, dass man einfach 90 Minuten die bessere Mannschaft war und in der Nachspielzeit 2 Eckbälle nicht verteidigen kann. Also ist schon ein Champions League-Titel, den du eigentlich auf deinen Papierkopf bei Bayern München draufschreiben hättest müssen und so durfte es Manchester United draufschreiben und ich glaube, sie müssen ganz viele Ausrufezeichen dahinter machen, weil sie wissen selbst wahrscheinlich nicht, wie das bis heute abgelaufen ist, dass sie diesen Titel gewonnen haben.
Ja. Du bist ja kurz davor, bist du ja ausgewechselt worden.
Ja, ich bin nicht ausgewechselt worden. Ich habe in diesem Spiel, normalerweise habe ich in der Dreierkette gespielt, über Libero und so weiter haben wir uns ja unterhalten, aber du hast halt weniger Laufarbeit gehabt. Und gerade in diesem Spiel haben wir unsere Taktik ein bisschen umgestellt, haben mit einer Viererkette hingespielt und ich habe im Mittelfeld auf Beckham gespielt, ja nicht auf den rechten Flügel gespielt hat, sondern in die Mitte gegangen, weil Scholes und Kane von Manchester United nicht in der Anfangsformation aus verschiedenen Gründen gestanden sind. Ich glaube, der eine war verletzt, der andere war gesperrt. Und so ist Beckham ins Mittelfeld. Und so hat der Ottmar Hitzfeld auch da taktisch reagiert und hat gesagt, hey, Lothar, spiel auf Beckham. Und von Beckham kannst du natürlich nach vorne das Spiel antreiben.
Ja.
Und irgendwann so nach 80 Minuten, andere Position, andere Laufwege, mehr Laufwege wahrscheinlich, hatte ich das Gefühl, müde zu sein. Und habe das den Ottmar Hitzfeld gezeigt, dass ich müde bin. Und und dann hat er halt die Auswechslung vorgenommen, die wir eigentlich in der Saison vorher schon das eine oder andere Mal vorgenommen hatten. Jeremis, der immer auf der Position 6 gespielt hat, hat dann ein bisschen meine Position gespielt und Thorsten Fink, der für mich ins Spiel gekommen ist, war dann auf den Jeremis seiner Position. Und hat eigentlich in der Bundesliga immer geklappt, bei diesem Endspiel leider nicht.
Okay, gehen wir davon weg. Das war ein Schock. Du wurdest aber 1999 noch zu Deutschlands Fußball des Jahres gewählt. Konnte man sich noch freuen? Konntest du dich darüber noch freuen?
Ja, man freut sich natürlich auch, wenn man Endspiele verloren hat. War ja nicht nur das Champions League Endspiel in dieser Saison, es war ja auch das DFB-Pokal Endspiel gegen Werder Bremen in Berlin, wo wir verloren haben. Aber trotz alledem, ich habe vorher schon gesagt, ich habe mich auch für die Nationalmannschaft noch fit gefühlt, weil ich eine gute Saison bei Bayern München gespielt habe. Und natürlich freut man sich, wenn man am Ende eines Jahres trotz zweier verlorener Endspiele und nur mit einem Meistertitel irgendwie als Spieler, als Deutschland Spieler des Jahres ausgezeichnet wird, und ich war ja schon doch im fortgeschrittenen Alter von 38 Jahren und war natürlich eine schöne Auszeichnung, eine Ehre für mich, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, aber natürlich hätte man sich auch vielleicht noch mehr gefreut, wenn der eine oder andere Titel in diesem Jahr mehr rausgesprungen wäre.
Mhm. Lass uns zu deinem letzten Spiel springen, deinem letzten Pflichtspiel für die Bayern. Ich habe rausgefunden oder ausgesucht, dass das am 8. März...
Freiburg.
Das war ein Champions-League-Spiel, war das letzte Pflichtspiel gegen Real.
Ach so, das letzte Pflichtspiel gegen Real Madrid, ja.
Mit 4-1 gewonnen. Wie emotional war das für dich?
Ja, ich habe eine Woche vorher schon gegen Real Madrid gespielt. Wir hatten da Hin- und Rückspiel und in Madrid hat man schon 4-2 gewonnen und dann kommt Real Madrid und du weißt, das ist dein letztes Spiel für den Verein, für den du 12 Jahre im Endeffekt alles getan hast, erfolgreich zu spielen. Und einen schöneren Gegner konntest du dir eigentlich gar nicht wünschen. Und dass du natürlich dann auch noch 4-1 gewinnst, die Krönung wäre vielleicht noch gewesen, wenn ich ein Tor geschossen hätte. Aber Real Madrid kommt zu deinem letzten Pflichtspiel nach München, Champions League-Spiel, und wir gewinnen 4-1. Also tolle Stimmung. Ich habe ja gesagt, wenn das Olympiastadion voll war, dann war da auch eine tolle Stimmung. Und natürlich Riesenergebnis. Und auch vom Gegner mit Applaus verabschiedet worden nach dieser langen Karriere, die ich dann doch gehabt habe, war ja meine 21. Profisaison, und da waren schon dann beim Abschied wässrige Augen bei mir zu erkennen, und Ottmar Hitzfeld hat mir dann auch noch den Gefallen gemacht, 2 Minuten vor Spielschluss das Standing Ovation des ganzen Olympiastadions entgegenzunehmen. Also hat sich gar keiner mehr auf Fußball konzentriert, weil das Ergebnis war sowieso klar, und ein toller Abschied.
Ich glaube, mehr ist da nicht zu sagen. Das sind jetzt die Schlussworte für diese Folge, und dann können wir nächstes Mal noch über deine Zeit in New York sprechen. EM hast du eh schon angeschnitten, und dann lassen wir uns noch ein bisschen was einfallen.
Ja, vor allem lassen sich unsere Zuhörer was einfallen, nämlich gute Fragen.
Danke dafür. Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt, vor allem auf skysport.de, Spotify und Apple Podcast, und schickt uns gerne weiterhin eure Fragen über Instagram, Herz der Mannschaft, oder über Lothars Seite. Gerne auch per E-Mail, zehner@herzdermannschaft.de. Danke, Lothar. Und wir freuen uns,
Dominik,
dass wir beobachten das weiter, was passieren wird. Und wenn wir nächstes Mal sprechen, dann wissen wir schon, wann und wie es am 9. Mai losgeht, im Idealfall.
Ja, freuen wir uns drauf.